Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, warum eigentlich ist Gott Mensch geworden? Das feiern wir ja an Weihnachten. Warum eigentlich ist Gott Mensch geworden? Diese Frage drängt sich ja auf, wenn wir von Weihnachten herkommen und die Botschaft ernst nehmen, die uns da gesagt ist. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Auf die alte Frage, warum Gott Mensch wurde, wurden im Laufe der Zeit viele Antworten versucht. Der bis heute wohl berühmteste Antwortversuch stammt von Anselm von Canterbury. Anselm war ein Benediktinermönch und lebte im 11. Jahrhundert, und mit ihm begann die Hochblüte der katholischen Theologie im Mittelalter, der sogenannten Scholastik, abgeleitet vom lateinischen Wort für Schule. Dieser Bewegung ging es darum, die biblische Lehre sozusagen schulmäßig zu erklären, und das hieß mit Vernunftgründen, mit Gründen, die jeden einleuchten sollten, auch jeden, der kein Christ ist, mit nachvollziehbaren, rationalen Gründen. Und ganz in diesem Sinne schrieb Anselm ein Büchlein mit dem Titel »Warum Gott Mensch geworden?« »Warum Gott Mensch geworden?« Natürlich hat er es auf Latein geschrieben, das hieß dann »Cur Deus Homo«, »Warum Gott Mensch geworden?« Und in diesem Büchlein versucht Anselm in Dialogform einem Skeptiker zu beweisen, dass und warum Gott Mensch werden musste. Und zwar eben aus, wie er hoffte, allgemein einleuchtenden, vernünftigen Gründen. Ich erspare uns Anselms Antwort, weil sein Anliegen zwar nachvollziehbar sein mag, der Ansatz aber schon falsch gewählt ist. Denn Gott ist in seinem Handeln nicht an unsere Denkweise gebunden. Gott ist frei in seinem Handeln. Und darum bezeugt die Heilige Schrift uns zwar das Handeln Gottes, ja, wir lesen davon, aber sie erklärt oder begründet es nicht oder jedenfalls nicht anders als durch Gottes Wesen selbst. Gott ist nicht abhängig von irgendetwas anderem, was außerhalb seiner selbst steht oder gilt. Er ist auch keinem Gesetz unterworfen, an das er sich halten muss. Was Gott tut, das tut er aus freien Stücken. Und deswegen hören wir zunächst einfach mal Botschaften. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Das wird nicht erklärt, warum. Es wird nur gesagt, warum wir uns freuen dürfen, nämlich weil der Heiland geboren ist. Das ist es. Gott bezeugt uns sein Handeln. Gott ist Gott, und das heißt, er handelt so, wie es ihm entspricht und wie er es darum will. Und deswegen ist die neutestamentliche Antwort auf die Frage, warum Gott Mensch geworden ist, eigentlich nur für denjenigen zufriedenstellend, der Gott bereits kennt. Wir können den Wegen Gottes mit uns Menschen sehr wohl ein Stück nachdenken. Und das tun wir ja auch in Bibelstunden, in Hauskreisen, im Gottesdienst. Wir denken dem Wort Gottes nach, aber wir können Gottes Gedanken sozusagen nicht vordenken und ableiten und sagen, ach ja, klar, als nächstes muss er ja wohl das und das tun. In allem dem bleibt stets das Geheimnis gewahrt, das den heiligen und lebendigen Gott umgibt. Und dass er, der ewig Dreieine, uns überhaupt etwas von seinen Plänen und Absichten mitteilt und mitgeteilt hat, das ist schon Gnade. Und dass Gott Mensch geworden ist, ist Ausdruck seiner unbegreiflichen und unvorstellbaren Liebe zu uns Menschen. Und ihr könnt ja an euer eigenes Leben denken, ist es denn so ohne weiteres erklärbar, warum wir jemanden lieben? Ich denke, wenn es erklärbar ist, dann ist es vielleicht keine Liebe. Ich möchte uns heute vorlesen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 2, die Verse 11 bis 18. Hebräer, Kapitel 2, die Verse 11 bis 18. Das ist sozusagen eine oder vielleicht sogar die Hauptantwort, die wir bekommen im Neuen Testament auf die Frage, warum Gott Mensch geworden ist. Denn er, der heiligt, und sie, die geheiligt werden, stammen alle aus einem. Darum schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen und zu sagen, ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, inmitten der Gemeinde dich preisen. Und ferner, ich will auf ihn mein Vertrauen setzen und siehe, ich und die Kinder, die Gott mir geschenkt hat. Da nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil genommen, um durch den Tod den zu entmachten, der die Gewalt über den Tod hat, nämlich den Teufel, und um die zu befreien, die durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben lang der Knechtschaft verfallen waren. Denn er nimmt sich keineswegs der Engel an, sondern der Nachkommen Abrahams nimmt er sich an. Darum musste er in allem seinen Brüdern gleich sein, um ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott zu sein und die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn da er gelitten hat und selbst in Versuchung geführt wurde, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. Mit dem ganzen Neuen Testament geht auch der Hebräerbrief davon aus, dass Gott in seinem eingeborenen Sohn als Jesus von Nazareth Mensch geworden ist, um uns zu seinen Kindern zu machen. Gottes Kinder sind wir zwar damit also nicht durch Geburt, sondern durch Adoption. Aber nichtsdestoweniger gilt, was der erste Johannesbrief sagt, im 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Durch Gottes eigenen ewigen Sohn sind wir ebenfalls zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht worden. Er, der Sohn, hat uns zu Kindern Gottes geheiligt, so heißt es im ersten Vers. Er, der heiligt. Wozu hat er uns geheiligt? Er hat uns zu Kindern Gottes geheiligt. Und daraus, dass der Sohn von Ewigkeit und wir, die Kinder durch Adoption, jetzt denselben Vater haben, zieht der Hebräerbrief einen eigentlich naheliegenden Schluss. Er, der heiligt, und sie, die geheiligt werden, stammen alle aus einem, weil es derselbe Vater ist. Darum schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen und zu sagen, ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, inmitten der Gemeinde dich preisen. Und ferner, ich will auf ihn mein Vertrauen setzen und siehe, ich und die Kinder, die Gott mir geschenkt hat. Die Bibelstellen, die der Hebräerbrief hier zitiert, aus dem Alten Testament, die versteht er als geistgewirkte Selbstaussagen des ewigen Gottessohns. Im Alten Testament erblickt der Hebräerbrief ein Selbstzeugnis Jesu. In den Psalmenversen und in den anderen Stellen aus den Propheten, da redet Jesus selber. Vor aller Zeit. Und weil der Hebräerbrief die Stellen so versteht, gibt ihm das die Zuversicht, den Schluss zu ziehen, dass der ewige Gottessohn tatsächlich unser Bruder ist. Unser Bruder. Was für ein Vorrecht. Der ewige Gottessohn, Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Dein Bruder, mein Bruder. Paulus schreibt in Römer 8, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben, und jetzt kommt's, Miterben Christi. Miterben Christi. Auch darin wird deutlich, Christus ist unser Bruder. Wir erben zusammen mit ihm, mit Erben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Auch in diesem Vers aus Römer 8 kommt etwas davon zum Vorschein, was wir auch am Stephanustag ja, woran wir uns erinnern, das Leiden, was vor der Herrlichkeit kommt. Christus, unser Bruder. Was aber hat es mit uns Kindern, mit uns Adoptivgeschwistern Jesu auf sich, mit uns Miterben Christi? Paulus deutet es hier eben an, indem er vom Leiden spricht, das der Herrlichkeit vorausgeht. Der Hebräerbrief wird an dieser Stelle etwas deutlicher. Wir, die wir zu Kindern Gottes adoptiert wurden, wir waren durch die Furcht vor dem Tod unser Leben lang der Knechtschaft verfallen, so heißt es in Vers 15. Ferner ist von den Sünden des Volkes und von Versuchung die Rede, in die wir geführt werden. Und aus dem allen ergibt sich ein stimmiges, aber leider sehr ernüchterndes Bild. Wir Menschen sind Wesen, die in Sünde und Tod verstrickt sind. Wir Menschen sind Wesen, die in Sünde und Tod verstrickt sind. Dass unser Leben hier auf Erden endlich ist und wir früher oder später sterben müssen, wissen wir. Durch die Abwendung von Gott, durch die Sünde, haben wir Menschen uns den Tod geholt. Wir mögen unser Leben noch so unterschiedlich gestalten und von ganz unterschiedlichen Dingen ausgehen. Am Ende holt uns alle der Tod. Und darauf gibt es zwei verbreitete Reaktionen. Entweder Verdrängung oder Angst. Verdrängung oder Angst und manchmal auch einfach beides. Und eine ganze Industrie lebt von unseren Ängsten. Versicherungen gegen alle möglichen und auch gegen alle unmöglichen Fälle werden angeboten. Es wird uns sogar vorgespiegelt, man könne sein Leben versichern. Neulich flatterte wieder meine jährliche Information zum Stand meiner sogenannten Lebensversicherung ins Haus. Ich will jetzt da keine Werbung machen, so. Aber ihr kennt solche Bescheide vielleicht. Also in Wahrheit ist es gar keine Lebensversicherung. Es handelt sich eigentlich um eine es geht um Rentenleistungen mit Zahlungen im Todesfall vor Renteneintritt. Und das Ganze wird dann trotzdem als Lebensversicherung irgendwie bezeichnet. Eine sehr wohlklingende, aber eben auch irreführende Bezeichnung. Und das Interessante war, ich habe dann das durchgelesen und dann steht da zum Beispiel aber auch, oben steht Lebensversicherung und dann steht, welche Leistungen zahlen wir, wenn sie sterben sollten. Ja, schöne Lebensversicherung ist das. Also man kann das Leben offensichtlich doch nicht so ohne weiteres versichern. Und ich denke, die Diagnose des Hebräerbriefs trifft zu. Wir Menschen leben unser Leben in einer grundsätzlichen Todesangst. Die ist uns nicht immer bewusst, Gott sei Dank, sonst würden wir wahrscheinlich gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Aber im Hintergrund arbeitet sie immer. Die Endbefürchtung hinter sehr vielen unserer Lebensentscheidungen ist die Angst. Die Angst vor dem Versagen, letztlich die Angst vor dem Sterben, vor dem Tod, vor der Nichtigkeit, vor dem Fall ins Bodenlose. Und dagegen versuchen wir uns irgendwie krampfhaft zu wappnen. Die Angst davor, endgültig versagt zu haben. Die Angst davor, von allen verlassen zu sein, von allen Menschen und auch von Gott. Und diese Angst treibt uns dazu, Dinge zu tun, die uns im Ernstfall aber doch nicht retten können. Die Angst, die nackte Todesangst, so sagt es der Hebräerbrief, macht uns unfrei, sie versklavt uns. Wir Menschen sind Wesen, die durch die Furcht vor dem Tod unser Leben lang der Knechtschaft verfallen sind. Vielleicht können wir diese Angst ja eine Weile ausblenden oder verdrängen. Aber wenn der Tod in unserer unmittelbaren Umgebung zuschlägt oder wenn er an unsere eigene Tür klopft, dann ist auch die Todesangst zurück. Aber Gott, der uns liebt, der will das nicht mit ansehen. Verängstigte Kinder wecken Gottes Vaterinstinkt. Untröstliche Menschenkinder wecken Gottes Fürsorge. Durch den Propheten Jesaja lässt Gott seinem Volk ausrichten: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, wie tröstet einen seine Mutter? Haben wir, glaube ich, hoffentlich alle Erfahrungen damit. Vielleicht liegen die schon lange zurück. Wie kümmert man sich um ein verängstigtes Kind? Ja, indem man es seine Nähe spüren lässt, ihn es in den Arm nimmt, ihm gut zuredet, einfach da ist. Es schützt. Ihr Lieben, das Kommen Gottes zur Welt hatte nur ein Ziel. Der Sohn Gottes kam in die Welt, um durch den Tod den zu entmachten, der die Gewalt über den Tod hat, nämlich den Teufel, und um die zu befreien, die durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben lang der Knechtschaft verfallen waren. Mit der Geburt Christi nahm Gottes von langer Hand geplante Rettungsaktion ihren Lauf. Die Menschwerdung des Gottessohns war Teil dieser Rettungsaktion, dieses Rettungsplans. Aber warum? Der Hebräerbrief stellt zunächst mal fest: Da nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil genommen, um durch den Tod den zu entmachten, der die Gewalt über den Tod hat, nämlich den Teufel, und um die zu befreien, die durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben lang der Knechtschaft verfallen waren. Denn er nimmt sich keineswegs der Engel an, sondern der Nachkommen Abrahams nimmt er sich an. Darum musste er in allem seinen Brüdern gleich sein und den Schwestern auch, um ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott zu sein und die Sünden des Volkes zu sühnen. Hier steht es schwarz auf weiß: Der ewige Gottessohn musste Mensch werden und in allem seinen Geschwistern gleich sein. Moment mal. Musste? Sind wir jetzt also doch wieder am Ende bei Anselm angelangt, der eben ein Buch schreibt und versucht zu beweisen, warum Gott Mensch werden musste? Ist Gott in seinem Handeln also doch irgendwelchen äußeren Umständen, äußeren Gegebenheiten unterworfen? Muss Gott irgendetwas? Wenn wir ganz genau hinschauen, dann merken wir, was für ein merkwürdiges Müssen das ist. Es ist das Müssen der Liebe. Das Müssen der Liebe. Wenn Gott Menschen retten wollte, wenn er uns retten wollte und eben nicht Engel, dann in der Tat musste er Mensch werden. Warum? Weil die geliebten Menschen, weil wir hoffnungslos ins Verderben verstrickt sind. Weihnachten vor einem Jahr war ich bei meinem Bruder und meiner Schwägerin in der Schweiz, und als wir nachmittags da im Wohnzimmer saßen, hörten wir plötzlich ganz laute Geräusche. Ein Hubschrauber war im Anflug und blieb dann ja nicht weit vom Haus in der Luft stehen. Es war unverkennbar ein Rettungshubschrauber. Aber was bedeutet das, dass der nicht gelandet ist? Der blieb einfach in der Luft stehen. Die ganze Zeit. Nervig. Dann sahen wir plötzlich, wie langsam aber sicher ein Mensch mit einer Seilwinde von diesem Hubschrauber abgeseilt wurde. In das Tal, das sich in der Nähe des Hauses in den Hang hineinfrisst. Allmählich verschwand der Notarzt zwischen den Bäumen. Minutenlang blieb dieser Hubschrauber an Ort und Stelle in der Luft stehen. Und dann sahen wir plötzlich, wie ein länglicher Gegenstand in der Horizontale langsam hochgezogen wurde. Es war aber kein Gegenstand, es war ein Wanderer, der ausgerutscht und unglücklich ins Tal gestürzt war. Das haben wir dann später gelesen. Vorsichtig, ganz vorsichtig wurde er dann oben in den Hubschrauber gehievt, der nach kurzer Zeit den Patienten ins Krankenhaus flog. Und später kam der Hubschrauber dann nochmal zurück und hat den Notarzt abgeholt. Der war in der Zwischenzeit dann den Berg hochgeklettert, wo der Hubschrauber auch landen konnte. Diese Rettungsaktion vor einem Jahr ist ein ganz schwaches Bild, ich gebe es zu, aber es ist ein Bild für die große Menschheitsrettungsaktion, die Gott vor 2000 Jahren im Stall von Bethlehem startete. Wer jemanden retten will, der muss sich genau dorthin begeben, wo der Rettungsbedürftige sich befindet. Der Notarzt, der musste ins Tal abgeseilt werden, weil der Abgestürzte im Tal lag. Und bei der Rettung im Hochgebirge, da kommt es ja vor, dass Retter bis in die sogenannte Todeszone vordringen müssen, wo die Luft dünn wird und wo die Retter sich selber auch in Gefahr bringen. Weil Gott uns retten wollte, musste er in die Welt kommen, in der wir leben. Er musste in unsere Welt kommen, die vom Tod durchseucht ist. Er musste in unser Fleisch und Blut kommen, weil unser Fleisch und Blut der Ort ist, an dem wir todkranken Menschen dahinsiechen. Und wir spüren es doch, vielleicht nicht jeden Tag, aber ab und zu, dass das der Ort ist, wo der Verfall passiert. Denn unser Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Noch wird das Verwesliche die Unverweslichkeit erben. Retterliebe hat den Sohn Gottes dazu getrieben, uns genau dort aufzusuchen, wo wir sind. Nämlich in der Todeszone von Fleisch und Blut. In der Todeszone von Fleisch und Blut. Dorthin ist Gott gekommen, in Jesus Christus. In einem Weihnachtslied dichtet Martin Luther: In unser armes Fleisch und Blut verkleidet sich das ewig Gut. Das ist es. Und wir haben es vorhin schon gehört, Reinhard, du hast es gesagt, auf die Krippe von Bethlehem fällt bereits der Schatten des Kreuzes von Golgatha. Krippe und Kreuz, beides hängt unmittelbar und untrennbar zusammen. Haben wir vielleicht schon viel gehört, aber warum hängt es eigentlich so eng zusammen? Es hängt deswegen so eng zusammen, weil sowohl Krippe als auch Kreuz nicht anders zu erklären sind als mit Gottes unerklärlicher Liebe zu uns Menschen. Nichts anderes hat Gott bewogen oder gar gezwungen, Mensch zu werden und zu sterben, als allein seine Liebe zu uns verlorenen Menschen, zu uns Kindern in Todesnot und Todesangst. Und darum heißt es im nizänischen Glaubensbekenntnis, das wir vorhin gesprochen haben, über den Sohn Gottes sehr richtig: Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Für uns Menschen und zu unserem Heil. Und es geht weiter: Er wurde für uns gekreuzigt. Unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Für uns. Wie Gott diese Rettung schließlich vollbracht hat, vollendet hat, das werden wir dann an Karfreitag weiter bedenken. Also, ich habe gestern mal nachgeguckt, in genau 110 Tagen. In 110 Tagen ist Karfreitag. Kann man sich ausrechnen lassen. Ich habe nicht die Predigtvorbereitung dazu genutzt, die Tage zu zählen. Ja, dann werden wir Karfreitag feiern. Und ich kann euch versprechen, dann wird der Text nochmal kommen. Heute an Weihnachten dürfen wir uns darüber freuen, dass Gott unsere Rettung in die Wege geleitet hat. Dann werden wir überlegen, wie er das getan hat. Jetzt freuen wir uns, dass er es getan hat. Wir feiern den, der gesagt hat: Was kümmern mich Engel, wenn ich Menschen retten kann? Wir loben und preisen den, der für uns Menschen und zu unserem Heil Mensch geworden ist und der uns Anteil gibt an seinem Fleisch und Blut, ganz real, auch gleich im Abendmahl. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vorstellungskraft und unsere Denkweise, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen.